Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unfuck Sales. Die Folge heute ist richtig besonders für mich. Warum? Weil wir heute die Aileen zu Gast haben. Und Aileen ist ein Mensch, dem ich einfach wahnsinnig viel zu verdanken habe. Aileen ist die Inspiration dafür gewesen, dass ich überhaupt angefangen habe, bei LinkedIn aktiv zu sein. Und Aileen war die erste Person, die mich jemals in den Podcast eingeladen hat. Die macht nämlich den Podcast Ungefiltert mit dem Björn Andres noch. Darüber hinaus ist Aileen für mich ein Mensch, der mit einem unfassbar moralischen Grundkompass durchs Leben läuft. Und dementsprechend ist es heute nur logisch, dass wir das Thema Company Culture beleuchten. Aileen, freut mich richtig, dass du heute da bist. Wird eine super coole Session. Ich meine, wir haben jetzt im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, da waren schon ein paar Nuggets dabei und mussten jetzt ganz schnell sagen, wir drücken jetzt auf Start, damit das nicht alles verloren geht. Und naja, du hast ein super cooles Thema heute mitgebracht, Thema Company Culture. Was bedeutet Company Culture für dich?
Ja, also ich glaube, dem einen oder anderen hängt es vielleicht schon aus dem Hals raus und ich weiß nicht, ob Björn und mein Gesicht nicht mit Company Culture und darüber reden schon verbunden wird, weil wir doch sehr häufig, eigentlich bis jetzt in jeder Folge von unserem Podcast Ungefiltert darüber gesprochen haben. Aber ich wollte heute mal über das Thema sprechen und so ein bisschen, genau was du gerade gesagt hast, auch aufdröseln, was verstehe ich eigentlich darunter, warum sprechen wir auch immer darüber? Weil wir der Meinung sind, das wissen wir einfach aus Gesprächen mit ICs, mit Leadern, aber tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, ich habe die Erfahrung auch schon machen dürfen, dass eben eine Company Culture, die nicht so gut ist, krassen Einfluss auf den IC hat, auf den Sales Rep und dass das eben zwangsläufig auch zu Demotivation führt, zu Kündigungen beispielsweise. Und dass da Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen müssten eigentlich, es aber noch nicht so machen. Und ja, darüber wollte ich eigentlich mit dir sprechen. Was ist Company Culture? Also ich würde es gerne mal wirklich so ein bisschen aufdröseln. Ich will jetzt nicht zu wissenschaftlich philosophisch werden und irgendwelche wissenschaftlichen Namen, Hofstede und was weiß ich nicht alles rausknallen und über irgendwelche Kulturdimensionen sprechen. Aber ich möchte halt einfach nicht sagen, hey, Company Culture ist für mich XYZ, sondern ne, was verstehen wir wirklich unter Kultur? Und letztendlich ist es ja so, dass ein Unternehmen, entweder bei der Gründung durch die CEOs oder das Gründerteam, da werden ja so eine Art Philosophien oder so Leitfäden kreiert. Ja, ich glaube, wenn du auf irgendeiner Webseite von einem Unternehmen gibst, hat jeder diese Philosophien und Leitfäden dastehen. Und das sind dann letztendlich die Wertevorstellungen und auch so ein bisschen die Kultur, die das Unternehmen ausmacht, wie sich diese Kultur eben intern, aber auch nach außen verhält. Das ist nicht statisch, das ist sehr dynamisch. Also ich glaube, Sachen oder Wertevorstellungen, die ein Unternehmen vor 10 Jahren irgendwie etabliert hat, die wurden vielleicht umformuliert, die wurden weitergeführt. Also sie sind nicht mehr ursprünglich das, was sie mal waren, aber sie entwickeln sich halt weiter. Und wenn man da so ein bisschen reinguckt in Kulturen und Unternehmenskultur, gibt es so verschiedene schon Dimensionen. Ich habe mal ein paar rausgesucht tatsächlich, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht und zwar ist da zum einen die Wertevorstellungen, das heißt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, hey, wir sind für uns Integrität super wichtig, ja, also Ehrlichkeit, Transparenz, Teamwork ist super wichtig und wir sind eine People-First-Company beispielsweise. Dann zweiter Punkt ist die Zusammenarbeit, das heißt zum Beispiel haben wir flache Hierarchien, haben wir eine Fehlerkultur, die wir irgendwie erleben. Drittens, wie findet Führung statt oder wie werden Entscheidungen getroffen? Ja? Und viertens, gibt es so eine Art Tradition oder Rituale, die man hat? Es gibt tatsächlich öfters mal noch so einen fünften Punkt und das ist dann die erlebte Realität. Für mich ist es aber eher so, die erlebte Realität ist letztendlich die Summe von den 4 Punkten, die wir gehört haben. Ja, und das ist so ein bisschen, das sind die verschiedenen Dimensionen von Kultur, die eben, und das ist dann eben die Frage, entweder nur auf dem Papier bestehen oder sie sind die gelebte Realität.
Das ist die Riesenfrage, weil ich habe mal ein paar Buzzwörter mitgeschrieben, die in Stellenanzeigen immer stehen. Flache Hierarchien, Fehlerkultur als 2 Beispiele. Das sind natürlich auch Begriffe, mit denen super um sich geworfen wird, ja, vor allem auf TA-Seite. Oder auf Unternehmensseite. Und genau der letzte Punkt, den du gemacht hast, dann schaut man sich solche Unternehmen oder viele Unternehmen ein bisschen genauer an und merkt auf einmal, okay, was ist denn jetzt überhaupt Fehlerkultur? Was ist denn eine flache Hierarchie? Ja, ich glaube, jeder hat da auch ein bisschen seine eigene Vorstellung von. Dann hast du im schlimmsten Fall natürlich einen Clash, dass einem Kandidaten was verkauft wurde, was in Wahrheit gar nicht gelebt wird. Und hast den aus einem Job rausgeholt, der vielleicht super bezahlt war und super lief und da war eigentlich alles gut. Den einen Job reingeholt, weil er tot unglücklich wird. Und das ist ja eine Sache, die, ich glaube, da kann jeder Sales Rep ein Lied von singen. Also die wenigsten Seller, mit denen ich persönlich spreche, egal ob SDRs, BDRs, auch auf Leadership Level, sagen mir, wow, mir wurde im Bewerbungsgespräch kulturseitig genau das verkauft, ja, was dann auch wirklich drin ist. Oder wie, welche Erfahrung hast du gemacht?
Ja, also ich würde sagen, das Problem ist dann wirklich, dass ich auch eben sehe und höre, dass eben verschiedene Punkte, von denen ich gerade erwähnt habe, dass die halt in verschiedenen Kombinationen und dann eben auch in verschiedenen Stärken nicht so gelebt werden, wie sie eben verkauft wurden. Ja, und ich finde, verkaufen ist ein sehr, sehr gutes Wort. Komme ich aber später noch drauf zurück. Und was natürlich umso mehr Kombination und umso stärker, also so stärker heißt, umso schlechter die Kultur gelebt wird, umso eher kommt es eben dazu, dass Sales Reps sagen, es läuft hier scheiße, ich bin unmotiviert und dass sie dann gegebenenfalls eben auch das Unternehmen verlassen. Ich spreche extra hier in Stärken und Intensität, weil ich glaube, in jedem Unternehmen kann so ein Thema mal irgendwo ein bisschen wackeliger sein oder nicht so ganz ausgelebt werden. Es hat unterschiedliche Gründe, es kommt darauf an, wo ist das Unternehmen gerade, gab es gerade irgendwelche Umstrukturierungen und ganz viel Background-Noise ist noch. Das heißt aber noch lange nicht, dass nur wenn eine Sache davon oder vielleicht auch zwei in Kombination nicht ganz so laufen, wie man sich das eigentlich vorstellt oder erhofft hat oder wie es auch im Verkauf wurde, dass man deswegen gleich unmotiviert ist und das Unternehmen verlässt. Aber umso stärker und umso größer die Kombination, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute gehen. Also ja, auch ich habe bis jetzt noch nicht gehört, hier ist alles geil in einem Unternehmen. Aber das können wir halt aus dem Software Sales auch in irgendwelche anderen Firmen bringen. Also ich kenn viele Leute, die sagen, sie lieben ihren Job, aber es läuft nicht alles perfekt. Ja.
Klar, und da sind wir direkt beim Thema Fehlerkultur, was ja auch als Buzzword quasi reingepackt wird. Und es ist ja nicht schlimm, wenn kulturseitig Sachen schieflaufen, ja, oder generell schieflaufen. Die Frage ist natürlich, kommt, erstmal wird Feedback eingeholt. Hast du eine Safe Space, wo du Feedback äußern kannst? Und wenn du die Information geäußert hast, was passiert mit der Information? Das ist die große Frage. Also ändert sich was, ändert sich nichts, ja, stößt du auf taube Ohren? Ja.
Also ich finde gerade so Fehlerkultur ist, und ich finde Buzzwords ist wirklich schon eine ganz gute Beschreibung, weil Buzzwords, ich verstehe, ich weiß nicht, wie du es verstehst, aber ich verstehe es immer so, das wird gerne genutzt, damit man Leute catcht, aber am Ende ist es halt nicht gelebt. Also es ist, eigentlich kannst du schon davon ausgehen, wenn sie dieses Buzzword benutzen, wird es genau andersrum laufen. Deswegen finde ich Buzzwords ganz gut. Und Fehlerkultur definitiv. Also da gibt es so viele Faktoren, um zu überprüfen, ob das wirklich der Fall ist. Ja, es gibt natürlich auch, und das ist dann halt auch bei Fehlerkultur beispielsweise der Fall, oder Hierarchie, flache Hierarchien. Natürlich musst du das erstmal mitmachen, um zu verstehen, wie wird das wirklich gelebt. Ja, das kannst du von außen recht schwer beurteilen. Ich meine, man kann dir zum Beispiel sagen, ja klar, sind wir offen für Fehlerkultur und wir haben ja auch Feedback-Loops und dann kommst du da hin und sagst, ja, aber eigentlich auch nur im geringen Maße, dann ist das natürlich nicht das, was du dir vielleicht als Person vorgestellt hast oder so. Was ich bei Fehlerkultur zum Beispiel oft erlebt habe, ist eben die Frage, darf ich Fehler machen? Würde erstmal jeder sagen, ja natürlich, wir sind ja alles Menschen, natürlich darfst du Fehler machen. Und dann ist aber die Frage, wie wird damit umgegangen? Weil wenn man mir hinterher dann irgendwie sagt, das ist eine reine Katastrophe, Eileen, was du da gemacht hast, das geht so nicht, du hast das Ding hier voll gegen die Wand gefahren, und das vielleicht auch noch in diesem Ton und dann vielleicht auch noch von einer größeren Gruppe, dann würde ich behaupten, dass Fehlerkultur ein Buzzword ist und nicht wirklich gelebt wird. Weil natürlich gibt es einfach Fehler, die man machen kann, die auch sehr schwerwiegend sein können. Und ich meine, wir sind Sales Reps, das heißt, da hängt irgendwo immer RRA dran. Ja. Trotzdem, solange ich dieses Unternehmen nicht im Bankrott geführt habe oder mein Leader nicht dazu gebracht habe, dass er gekündigt wurde, kann der Fehler nicht so groß sein, dass man mich so behandeln muss. Das ist aber tatsächlich die Realität, die ich ganz oft gesehen habe. In den seltensten Fällen habe ich erlebt, dass du einen Fehler machst und dann dein Manager sagt, das war scheiße. Egal, was können wir jetzt machen, damit wir das besser machen, damit wir den Fehler wieder ausbügeln und wie können wir das nächste Mal anders machen? Komm, lass uns mal brainstormen. Das ist auch eine Fehlerkultur für mich. Das andere eben nicht.
Ja, sind wir beim nächsten Buzzword. Feedback-Kultur. Sehe ich auch mal wieder. Gelebte Feedback-Kultur ist da natürlich mit drinne. Ja, habe ich auch oft erlebt. Irgendwie, es ist etwas schiefgelaufen, innerhalb von einem Deal. Vielleicht auch mal Sachen, die einen Sales Rep überhaupt gar nicht beeinflussen kann. Ja, weil ich glaube, wenn man lang genug im Sales ist, und da auch ein paar Erfolge vorweisen kann, dann hat man sich auch oft genug an die eigene Nase gefasst und sich selbst reflektiert, weil sonst kommst du gar nicht erst dahin und fliegst irgendwie oder spülst dich wahrscheinlich selbst nach 3 Monaten, 6 Monaten aus dem Sales wieder raus, weil es dann doch sehr hart ist. Ich glaube, Seller wie du zum Beispiel, der ist jetzt seit, also ich will dich nicht älter machen, als du bist, aber ich glaube 10 Jahre plus.
Ja,
Bin
fast
mit
sechs.
6? Okay.
Ja, so
Die ist
lange
schon
bin ich noch
sehr
nicht
lange
dabei.
machen. Ja, gut, aber ich sag mal, sehr seniorig sind, ja, die schon ein paar Companies durchhaben. Ja, du hast ja den klassischen Weg gemacht, BDA, AE, und schon viel gesehen haben. Die leben alle davon, dass sie sich an die eigene Nase packen können, und meistens härter mit sich selbst ins Gericht gehen als ihre Führungskräfte noch, weil die sich denken, so scheiße, ist ja auch meine Provision, die dranhängt. Oder noch viel besser, eigentlich, ich will einfach einen guten Job machen. Und eigentlich ist es meine Leidenschaft, ich will hier Gas geben und so weiter und so fort. Und wenn du dann natürlich auf den Deckel bekommst, macht es keinen Sinn, weil dann bräuchtest du eher eine Führungskraft, die sagt, alles klar, das ist die Situation. Warum hast du so gehandelt? Hast du irgendwas übersehen? Was hast du übersehen? Du kannst ja als Sales Rep oder als Mensch allgemein, läufst ja nicht durchs Leben ohne Blindspots. Und eine gute Führungskraft, aus meiner Sicht, geht halt hin und macht dich auf diese Blindspots aufmerksam. Aber dafür brauchst du eine gute Führungskraft, die auch selber was auf dem Kasten hat, ne?
Ja, die gute Führungskraft, die was auf dem Kasten hat. Ich glaube, davon könnten wir wirklich noch viel, viel mehr gebrauchen. Du hast was ganz, ganz Gutes gesagt, und zwar dieses, die dich auf Blindspots hinführt. Und das ist tatsächlich bei so Fehler, und ich finde, Fehler und Feedback-Kultur gehen für mich Hand in Hand tatsächlich. Also wenn das eine kann und das andere gar nicht leben. Was ich oft erlebt habe, ist, dass, und das habe ich auch am eigenen Leib erlebt, dass ich natürlich rausgehe, mich reflektiere, hast du schon gerade gesagt. Und ich glaube, wir Sales Rep sind dafür leider auch ein bisschen prädestiniert und haben ein großes Risiko, dass wir zu kritisch mit zu uns sind. Ja, davon mal abgesehen. Aber ich gehe raus, ich reflektiere, ich sage, ey, was habe ich hier falsch gemacht? Und dann nehme ich das mit und gehe ins Gespräch mit dem Management und sage, hey, ich habe, glaube ich, das und das falsch gemacht. Ja? Oder, und das habe ich erlebt, und ich finde, das ist absolut fair, dass ich das so gesehen habe und absolut unfair, wie damit umgegangen wurde, dass ich sage, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass irgendwas nicht gelaufen ist, aber ich verstehe selber gerade nicht, was hier passiert ist. Ich brauche bitte deine Sicht auf die Dinge. Jetzt bist du Manager. Im besten Fall bist du schon ein bisschen länger Manager, machst das alles schon ein paar Tage länger als ich, hast auch selber vielleicht die Erfahrung gemacht. Vielleicht bist du auch einfach ein bisschen empathisch genug, um das auch generell anders zu verstehen und anzusehen und kannst sagen, Eileen, habe ich schon bei 12.000 anderen AEs gesehen, du hast Folgendes gemacht und das passiert. Und dann sitzt du da und denkst du so, ey, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Oder hey, das habe ich auch gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das der Fehler war. Aber jetzt, wo du es mir erklärt hast, was habe ich erlebt? Da haben wir gesagt, ja, Eileen, also ich hätte mir schon gewünscht, dass du da einfach auch nochmal mit ein paar Ideen um die Ecke kommst und dich reflektierst und mir sagst, was da falsch gelaufen ist. Dann denke ich mir so, aber was ist denn am Ende noch deine Verantwortung als Manager? Das, was ich dir letztendlich entgegengebe als Gesagtes, dass du sagst, eins davon ist es? Oder das ist ja nicht, ne, das ist ja nicht der Blindspot, den ich habe. Weil wenn ich ihn nicht hätte, also wenn ich wüsste, was ich falsch gemacht habe, dann hätte ich es ja eigentlich nicht falsch gemacht, oder? Also so kommt man ja eben auch dazu, dass man Fehler macht. Und da finde ich, es wird sehr viel Reflexion und Feedback von dir selbst für dich selbst erwartet. Und vom Management kommt dann oft eher Kritik und nicht konstruktive Kritik und eigentlich nur die Anweisung, dass du dich reflektieren sollst. Aber so ein bisschen dieses gemeinsame Hand in Hand, das gibt's nicht so oft, wie es, glaube ich, nötig wäre.
Ja, ich setze einfach mal voraus, dass wir von einer Person sprechen, die ein Growth Mindset hat und generell vorankommen will. Ich glaube, also ich habe auch nicht nur gute Führungskräfte gehabt, kann ich aus dem Nähkästchen noch ein bisschen plaudern, dass du dann jemanden hast, der kommt in eine Company rein, der gibt Gas, klassisches Cold Calling Beispiel, macht 120 Anweisungen am Tag. Also es liegt nicht an diesen, du bist zu faul oder na, du möchtest das nicht oder du bist zu gemütlich und gibt keine Termine. Das ist auch was, was wir in den Trainings oft sehen, dass du so diese ne, Pusher, die wollen, die haben Bock, aber die wissen nicht wie. Und wenn die dann natürlich quasi jetzt Feedback bekommen, mach mehr oder überleg dir was, dann bringt es natürlich nichts, ja, weil du andere Impulse brauchst. Und was ich spannend finde von dem, was du sagst, ist, aus meiner Sicht eine Führungskraft kann schon die Frage stellen, was hättest du anders gemacht? Du musst sie auch.
Ja.
Ja, und hast du ja eh schon gesagt, ne? Nur dann ist natürlich die Frage, wenn dann die Antwort kommt, so, hey, pass auf, das ist mein Vorgehen, ich komme nicht weiter, dann sollte am besten auch eine Antwort irgendwie zustande kommen. Oder wenn die Führungskraft das auch selber nicht weiß, was ja auch vorkommen kann, ja, dann hat man ja in der Firma schon Humankapital. Du hast Peers, mit denen du sprechen kannst, du hast vielleicht nochmal ein paar Seller, die ein bisschen länger dabei sind. Du hast Manager. Wenn die Manager nicht Bescheid wissen, können die ja hoffentlich auch untereinander sprechen. Wenn es eine richtige Kultur ist, wenn du natürlich in einem Unternehmen bist, wo du intern quasi nicht nur abteilungsweise in Silos denkst, also Marketing für sich und Sales für sich, sondern jeder Sales Rep einzeln auch nochmal für sich im Silo denkt, dann wird das natürlich sehr, sehr schwierig und dann hast du keinen Wissenstransfer und ohne Wissenstransfer kommst du halt als Gesamtorganisation noch nicht so weit.
Ja, oder wenn es auch gerade in dem Zusammenhang sehr politisch ist im Unternehmen, ne? Also wenn auch Führungskräfte eigentlich sich gar nicht austauschen können oder nur bis zu einem gewissen Grad austauschen können, weil auch alles gewertet wird, dann wird einem vielleicht unterstellt, du bist kein guter Manager, das müsstest du eigentlich wissen, du hast deine AEs nicht unter Kontrolle. So, dementsprechend hast du vielleicht nur einen Vertrauten, zwei Vertraute. Das heißt, du gibst umgibst dich natürlich sehr bubbelig dann auch, aber einfach aus dem Grunde, du kannst gar nicht weitergehen oder dich ausbreiten, weil es wird halt gewertet und es kann negativ gewertet werden. Ja? Und das hast du zum Beispiel auch als Rep. So klar ist immer die Vorstellung vom Manager oder im Team, ey, tausch dich mal mit deinen Kollegen aus. Natürlich, das ist auch der erste Gedanke, den ich habe. Ich möchte von den Leuten lernen, mit denen ich arbeite, die vielleicht schon 3 Tage länger da sind. Natürlich, die kennen ja auch schon viele, viele Sachen oder haben die Fehler gemacht, die ich gemacht habe. Aber die Frage ist, kann ich das? Kann ich das, weil die Kultur eben so ist, dass es nicht politisch ist oder ist die Kultur so, dass es politisch ist? Weil dann kann tatsächlich dein Kollege auch, böses Wort, aber dein Feind sein und dir falsche Sachen sagen oder hinter deinem Rücken sagen, naja, eigentlich hat er wieder deswegen und deswegen gefragt. Und wenn du dann eben diese politische schlechte Kultur hast, gibt es auch irgendjemanden, auf der das hört, was die Person dann Schlechtes redet und es hat wiederum negative Auswirkungen für dich. Und dann musst du halt überlegen, bleibe ich jetzt so ein Singleplayer und du wirst in einem Unternehmen nicht als Singleplayer und alleine Kämpfer durchkommen, wirst du nicht. Das heißt, langfristig wirst du dann scheitern.
Lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Vor allem auch, weil wir uns schon relativ lange kennen. Ich weiß, was für ein ethisch denkender Mensch du auch bist und wie wichtig dir das Thema ist. Wenn du jetzt hier ich habe hier so ein Blatt vor mir liegen, das ist ganz leer, mit einem Stift tatsächlich zufällig. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du eine grüne Wiese hast, dass du eine Unternehmenskultur bauen könntest. Ja, du gründest jetzt, nehmen wir mal an, du gründest und du machst dir im Vorfeld Gedanken, hey, pass auf. Für was will ich stehen und wie sollen sich meine Sales Reps fühlen und was wollen wir leben? Was wäre das konkret?
Ich glaube, ich würde alles, was ich sage, auch gleich mit einer Action verbinden, weil Gesagtes ist dann halt immer schön. Aber wie würde ich das auch, wie würde ich die Action setzen? Also wenn ich zum Beispiel von Transparenz spreche, ja, weil ich finde, Transparenz ist super wichtig. Transparenz und Kommunikation gehört auch für mich ziemlich krass miteinander zusammen. Dann würde ich zum Beispiel sagen, also erstens, wenn ich Manager bin, sitze ich im Raum mit allen anderen. Selbst wenn ich CEO bin, ja, klar, ab einem gewissen Punkt braucht man sich vormachen, wenn ich 1000 Mitarbeiter habe, kann ich nicht in einem Raum mit einsitzen. Aber gerade so in dem kleineren in der Umgebung und auch hier, Traumvorstellung, im Startup sitzt der Gründer oder der CEO mit im Raum. Auch das sehe ich öfters mal, dass es nicht der Fall ist. Und sitze zu gewissen Anlässen mit in dem Raum. Es muss ja nicht den ganzen Tag sein. Aber beispielsweise, wenn es um Cold Calling geht. Es gibt gute Beispiele draußen, wo Manager, VPs, CEOs, Gründer tatsächlich noch mitcallen. Ja? Das finde ich beeindruckend. Das ist für mich auch transparent. Das bedeutet auch, ich bin mit in diesem Raum. Ich umgebe mich mit den Leuten. So. Das würde ich vielleicht auch noch auf der Ebene machen, Kalendereinsichten, was sehr banal ist. Aber ich habe es jetzt sehr häufig erlebt, dass ICs dazu angehalten sind, dass sie ihre Kalender auf öffentlich stellen, sodass jeder sehen kann, was ich da letztendlich mache. Das Management muss das nicht. Da steht immer nur Busy drin. Frage ich mich, okay, wie transparent sind wir denn eigentlich hier miteinander? Ja? Also was sind hier so die Level? Offensichtlich gibt es unterschiedliche Level. Dann würde ich sagen, wenn wir über Freiheiten sprechen, mit Freiheiten meine ich zum Beispiel, gestalte deinen Tag, wie du möchtest. Ja? Also mir ist wirklich am Ende das Ergebnis wichtig. Du kannst deinen Tag so gestalten, wie du möchtest. Ob du morgens um 7 deine Calls machst, ob du sie abends um 7 machst, ist mir egal. Ob du vormittags mit den Kunden sprichst oder danach. Ob du im Kalender stehen hast, dass du zum Sport gehst oder nicht. Mach das alles. Du musst auch nicht ins Office kommen. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich nicht mal ein Office. Ich hätte trotzdem gerne mal ab und zu einen Ort, wo man sich dann trifft. Auch gerne mal zu solchen Sessions, Calling-Sessions, die ich angesprochen habe. Aber du kannst remote von überall arbeiten. Wir sind alle erwachsen, solltest du auf die Reihe kriegen. Für mich ist aber wichtig, sobald ich irgendwie sage, hey, ich habe doch ein Office und ich möchte gerne, dass wir eine Office-Kultur irgendwie fördern, was auch seine Vorteile hat. Ja, ich mag das auch, ab und zu ins Office zu gehen. Dann sollte ich nicht der Manager sein, der irgendwo in Italien eigentlich remote arbeitet. Ja? Das heißt, immer die Sachen, die ich halt so wichtig finde, Ehrlichkeit, Transparenz, Kommunikation, Freiheit, Flexibilität, das sollte ich eben aber auch dann selber mitbringen. Ich glaube, es gibt noch viel, viel, viel wichtigere Punkte, noch viel mehr Punkte, aber ich bin ja nicht vorbereitet, deswegen sind so die ersten Sachen rein.
Es ist super interessant, was du sagst, weil bei vielen Punkten sprechen wir von einer Diskrepanz zwischen dem, was gefordert und gesagt wird und von dem, was gelebt wird. Das Beispiel, was du gebracht hast, ist deine Führungskraft, die möchte, dass wir im Sales alle auf dem Salesfloor telefonieren, aber einmal im Quartal selber vorbeikommt, obwohl sie in Deutschland lebt. Das ist so das eine. Das andere war das mit den Kalendern. Ne? Zum Beispiel, ich möchte den Einblick haben bei meinen Sales Reps, weil sie transparent sind, ich will das alle sehen, aber ich selber bin auf busy. Und ich glaube, die größte Zerreißprobe in einem Unternehmen und bei einer Kultur hast du, wenn du diese Diskrepanz hast.
Ja.
Weil wenn ganz klar ist, dass wir rote, dominante, harte Typen sind und das ist hier alles irgendwie nur ergebnisorientiert und wer links und rechts ist, ist eigentlich voll egal, weil es geht hier nur um dich und machst dir deine Ego-Show. Das wird aber in den Unternehmen gelebt. Dann ist das vollkommen fein,
ja.
Wenn es kommuniziert wird. Wenn es ein Unternehmen ist, was, ich sag mal, ein bisschen gemeinschaftlicher denkt, so ein bisschen humaner, sage ich jetzt einfach mal. Ja, vielleicht ist nicht das richtige Wort, aber.
Das ist meine Wertung, aber ja.
Genau, wie ein bisschen personenorientierter ist, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist das bessere Wort. Ein bisschen personenorientierter denkt und das dann eben so lebt, dann ist es auch in Ordnung. Nur wenn du jetzt natürlich als personenorientiertes Unternehmen das irgendwie verkaufst, als wir sind hier voll die harten Hunde und keine Ahnung was, wirst du ein Problem haben in deiner Kultur. Weil du vielleicht Leute reinholst, die genau das suchen und andersrum genauso. Ja, aber dieses Thema Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird und dem, was gelebt wird, höre ich immer öfters. Oder ich gehe einfach nicht mehr so blind durch die Welt. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, ob das früher anders war.
Ich würde das Oder durch ein Und ersetzen.
Und.
Man lernt ja auch dazu als Mensch und als Rap. Und ich finde, Diskrepanz ist ein super Wort, um das tatsächlich auch noch mal ein bisschen zu definieren, was ich auch vorhin meinte mit den Kombinationen und den unterschiedlichen Stärken in Form von schlechter Kultur. Denn ja, umso höher die Diskrepanz ist von dem, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eingangs meinte, wie ich gesagt habe, verkaufen ist ein gutes Wort. Und zwar, wenn wir zu den Diskrepanzen kommen, zu dem, was dir verkauft wurde. Ja, du hast es richtig gesagt, du hast vielleicht einen Job hinter dir gelassen. Der war jetzt vielleicht nicht der allergeilste Job, aber es war ein Job, der eigentlich, das war alles cool erstmal, ja. Und der war ganz solide und du hast gesagt, ich will jetzt mal eine neue Herausforderung und gehst dahin und hast dieses sichere Ding einfach da gelassen und merkst gerade hier in dem neuen Unternehmen, hier läuft ja alles ganz anders. Dann ist das natürlich den Einsatz, den du mitgebracht hast und das ist das Risiko und das ist gerade das, was schlecht läuft für dich. Und das ist natürlich unmotivierend, wenn du genau in so einer Situation dann bist. Und ich finde, Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und das ist das, was mich auch insgesamt, wenn es um das Thema geht, auch echt abfuckt. Ja, wir sind ja hier bei Anfang Sales, haben wir abfuckt. Und zwar, dass Unternehmen sich das Recht nehmen oder auch Manager das Recht rausnehmen, dir etwas zu verkaufen in einem Bewerbungsgespräch, weil wir wissen, alle Bewerbungen sind am Ende nur Verkäufe. Ja, das Unternehmen verkauft sich, ich verkaufe mich als Arbeitnehmende. Und das ist dir etwas verkauft, was am Ende überhaupt nicht gelebt wird und dich eigentlich unter falschen Tatsachen irgendwie versucht hat zu angeln. Und dann aber am Ende meint, naja, es ist Sales und es ist Software und es passiert nun mal und das müsst ihr damit auch leben und das ist nun mal ein hartes Pflaster. Und auf einmal einen anderen Diskurs eigentlich führen, der überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, was die eigentlich an Scheiße gebaut haben. Denn, wenn wir es mal wirklich ganz kurz plakativ unterbrechen. Wenn ich mir eine Reise buche und ich buche mir ein Zimmer mit Meerblick und ich komme dann in den Urlaub und kriege auf einmal ein Zimmer mit Gartenblick oder im schlechtesten Fall gibt es ein Bild vom Meer, aber es gibt nicht mal ein Fenster, dann ist doch das Erste, was ich mache, dass ich mich beschwere und jeder würde mir sagen, ey, natürlich hast du recht, enttäuscht zu sein, weil du hast ja was anderes gekauft, dir wurde ja was anderes verkauft. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen anfange, das mir eben was anderes verkauft hat und ich habe da was anderes gekauft, warum darf ich da nicht enttäuscht sein? Warum darf ich da nicht sagen, ey, finde ich scheiße? Du hast als Seller die Klappe zu halten und es so hinzunehmen, dass das Unternehmen sowas gemacht hat und du musst auch noch dankbar dafür sein. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Also geht wirklich nicht in meinen Kopf rein.
In meinen auch nicht. Und da kommen wir zur nächsten Diskrepanz. Also vielleicht siehst du, das machen wir, wenn du redest, manchmal so Stichpunkte, damit ich die aufgreifen kann.
Guter Sales-Rap.
So nämlich, habe ja von dir gelernt, weißt du? auch so ein Punkt. Du darfst nicht schlecht über deinen ehemaligen Arbeitgeber sprechen, weil das macht man nicht und das macht man einfach nicht. Ja? Aber der Manager, der dich einstellt, der darf hinter deinem Rücken eine Referenz ziehen von dem anderen Manager. Weißt du? Auch solche Sachen. Ist immer eine sehr, es ist, eigentlich könnten wir die Folge, weiß nicht, wie wir die nennen, aber wahrscheinlich Diskrepanz in der Unternehmenskultur oder sowas. Weil ja. Ich glaube, da haben wir die meisten Reibungspunkte gerade. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Du hast das Beispiel gebracht gerade mit dem Hotelzimmer. Du kaufst was du am Ende nicht bekommst. Und da wäre es vollkommen normal, zur Rezeption zu gehen, sich zu beschweren, einen Discount auszuhandeln, whatever, das Zimmer zu wechseln. Und ich habe das Gefühl, im Arbeitsleben ist es eher so, musst du halt hinnehmen, Sachen ändern sich, das war ja vor 2 Quartalen noch so, jetzt ist es halt nicht mehr so und ich habe das Gefühl, man muss halt als IC, wobei auch als Manager, ne, die können es ja auch nicht immer entscheiden, wenn du jetzt einen Teamlead hast, ich glaube, das ist so mit die undankbarste Position, die du haben kannst, weil der bekommt Druck von oben mit irgendwas, der bekommt Druck von unten, der ist irgendwie dazwischen. Dann hast du gar nicht so viele Möglichkeiten, was zu tun. Ja, da kannst du immer nur sagen, hey, ich ziehe hier meine 2 Jahre durch oder mein Jahr oder was auch immer, damit das auf dem CV nicht kacke aussieht. Und gehe dann halt auch wieder, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache eigentlich, oder?
Ja, ich glaube, da kommt dann wirklich die Frage ins Spiel, wie ethisch, moralisch bist du auch ausgerichtet? Weil ich habe Manager gesehen, die sind so, ja, eigentlich geht das irgendwie schon ein bisschen gegen meine Ethik und meine moralischen Vorstellungen, aber ich schaffe das trotzdem, das durchzuziehen. Gibt vielleicht auch ein paar Gründe, keine Ahnung, gerade ein Kind gekriegt, Haus gebaut, was auch immer. Also man hat ja auch finanzielle Verpflichtungen. Gibt aber auch einige, die ich kenne, die selbst mit diesen Verpflichtungen im Hintergrund sagen, kann ich nicht. Es sträubt sich alles dagegen. Und dann eben auch, sie können ja nicht der Manager oder die Managerin sein, die sie eigentlich sind. Das heißt, sie bringen auch nicht ihre Leistung. Sie bringen sie weder nach unten noch nach oben. Und dementsprechend habe ich wirklich schon auch Leute gesehen, die gesagt haben, ich lege es drauf an, weil ich es nicht anders kann. Und haben eventuell es geschafft, haben aber auch manchmal den Kürzeren gezogen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist den Kürzeren zu ziehen das Negativere? Nur weil ich jetzt vielleicht meinen Lebenslauf nicht so voll bekommen habe. Weil wenn wir immer nur darüber nachdenken, das ist ganz witzig, weil wir eigentlich mittlerweile sagen, ey, dass du alle 2 Jahre das Unternehmen wechselst, ist voll normal, dass du nicht mehr wie vor 50 Jahren bei Siemens anfängst und dann bis zur Rente da bist, ist voll normal. Aber wenn es um den Lebenslauf geht, dann ist es irgendwie immer noch so ein bisschen verpönt. aha, du warst ja da nur mal ein Jahr und da nur 2,5. Also weißt du, wenn ich ein Sales Rep bin, der jedes Mal nach 6 Monaten wechselt, dann kann man ziemlich sicher sein, dass ich wahrscheinlich die Probezeiten jedes Mal nicht bestanden habe. Okay. Aber selbst wenn das irgendwie 1 oder 2 Mal passiert ist, heißt das noch lange nicht, dass ich meinen Job nicht kann. Das gibt so viele Gründe. Wenn es 15 Mal draufsteht, okay, dann würde ich auch sagen, irgendwas stimmt da nicht. Aber wenn es da 2, 3 Mal draufsteht, ey Leute, Bewerbungen sind doch Gespräche. Das ist ein Bewerbungsgespräch. Nein, frag doch sowas. Ich habe tatsächlich mal, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war, wollte ich meinen ersten oder meinen zweiten Job wechseln? Irgendwo in den letzten 6 Jahren habe ich mal Bewerbungsgespräche geführt und hat mich ein Recruiter wirklich auf eine Lücke in meinem Lebenslauf angesprochen, die 3 Monate war, als ich noch studiert habe. Das ist, keine Ahnung, 15 Jahre her oder so. Dann dachte ich mir so, wirklich? Ich musste echt lachen in dem Augenblick und gesagt, okay, da hat aber jemand wirklich krass auch mathematisch kalkuliert, dass da irgendwie 3 Monate offen waren. Das ist natürlich kein Job, den ich genommen habe, weil ich mir auch dachte, was ist das für ein Gespräch, ja? Aber einfach um das abzurunden, ich glaube, dass es völlig okay ist, dass man für seine Ethik und seine moralischen Vorstellungen einsteht, auch wenn es bedeutet, dass man dann vielleicht halt den Lebenslauf nicht mit 2 Jahren vollkriegt. Sofern man es kann, ich verstehe, ich habe wirklich absolutes Verständnis dafür, dass es bestimmte Gründe gibt, warum man manchmal Sachen auch länger aushält. Ja, da würde ich noch abschließend sagen, ich sehe es ganz oft auf LinkedIn, ja, und wenn du nichts sagst, bist du auch Teil des Problems und du musst. Und ich denke mir so, Leute, theoretisch gesehen ja, und auch praktisch ist man wahrscheinlich Teil des Problems, aber wir sind alles Menschen, wir haben alle ein Leben. Und vielleicht kann sich dieser Familienvater, der gerade das dritte Kind erwartet und ein Haus hat und vielleicht noch hier ein paar Sachen hat, nicht erlauben, jetzt einfach mal den Mund aufzumachen, wohl wissend, dass man gefeuert wird, während du, Mäuschen, irgendwie mit Anfang 20, weiß ich nicht, um es mal böse auszudrücken, noch von Mama und Papa finanziert wirst und irgendwie gerade meinst, du möchtest vielleicht jetzt Sales Consultant werden. Ja, das ist jetzt ein sehr, sehr böses Beispiel, sehr plakativ, komplementär, aber extra.
2 Punkte. Einmal, das passt so gut rein, weil ich vor 2 Wochen mit einer Führungskraft telefoniert habe, die genau das gemacht hat. Einen Menschen, den ich sehr krass schätze. Wirklich. Wir haben relativ wenig Kontakt, aber wenn wir Kontakt haben, sind es immer so 1,5-2 Stunden Gespräche. Die Person ist genau den Weg gegangen. Die hat gesagt so, ich kann mir das nicht geben. Hier passieren auf Sales-Seite, also ich sag mal, dieses technische Thema im Sinne von, wie machen wir Sales, laufen hier super viele Sachen verkehrt. Hier laufen managementseitig super viele Sachen verkehrt. Und er ist halt den Weg gegangen zu sagen, ich flagge das und pushe das und ist deswegen gegangen worden. Das Schöne an der ganzen Sache ist aber, dass der heute in den Spiegel gucken kann und sagen kann, hey, ich habe alles richtig gemacht. Und am Ende des Tages geht es genau darum. Ja, es geht darum, dass du mit dir selbst, wenn du alleine ins Bett gehst und aufwachst, dass du mit dir selbst im Reinen bist, in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, hey, ich habe jetzt hier keine Diskrepanz, ja, zwischen dem, was ich eigentlich machen will, und zwischen dem, was ich mache. So, das war der eine Take. Und der zweite Take, dieses Schablonendenken. Ich kann das auch nicht mehr hören. Das hast du in so vielen Bereichen, was du gerade meintest mit, ja, wenn du den Mund nicht aufmachst, dann bist du auch Teil des Problems. Das sind immer so Parolen, die rausgehauen werden. Das ist genauso dämlich, wie im Sales zu sagen, es gibt nur einen einzigen Opener, der funktioniert. Oder nur zu sagen, es gibt nur Non-Permission-Based Opener, die funktionieren. Oder den Permission-Based Opener, der funktioniert, weil die Individualität von den Menschen da komplett flöten geht. Ja? Ich persönlich verkaufe ja Sales-Trainings. Ja, ich mache ja Cold-Calling-Trainings und es gibt Opener, die nutze ich selber nicht. Ich weiß, wie die funktionieren, ich kann sie auch wiedergeben, aber ich fühle mich mit denen einfach nicht wohl. Ja, bei mir ist es im Regelfall immer ein Permission-Based Opener. Ja, ich das einfach höflich finde und wenn ich angerufen werde, möchte ich selber so angerufen werden. Hab aber auch Sales-Rep, die sagen, boah, Danny, Digga, so, ich will direkt zum Punkt kommen, gibt es da was anderes? Ja, also was machen wir? Ich zeig denen mal 5 bis 10 Sachen allgemein und dann kannst du dir das Beste rauspicken, kannst ein bisschen ausprobieren und findest deinen Stil dann selber. Aber das sind so 2 Sachen, so dieses eine, kann ich in den Spiegel gucken und bin cool mit mir und warum muss ich immer quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und irgendwie meine Weisheit dann den Leuten reindrücken, auch bei LinkedIn. Wie oft ich schon gelesen habe, Cold Calling ist tot, von Leuten, die es noch nie gemacht haben, das siehst du auf dem CV, und dir Personal Branding verkaufen wollen. Aber auch andersrum.
Ja. Ja. Oder das Gegenteil hier auch, wer Probleme mit Cold Calling hat, sollte kündigen. Das ist mein, also es gibt halt immer nur, es gibt nur schwarz und weiß und dazwischen gibt es gar nichts, wo ich mir so denke, ach, ist ja wirklich witzig. Also ich habe jetzt Sales erst seit 6 Jahren auf dem Buckel und es war ziemlich grau, mit ganz vielen verschiedenen Abstufungen, aber okay. Was ich noch sagen wollte, weil du eingangs gesagt hast, dass man nicht schlecht über das Unternehmen reden kann. Also, was ich persönlich finde, ist definitiv, man muss schon professionell damit umgehen, zu sagen, zum Beispiel, wenn ich das Unternehmen verlasse, auch wenn ich Feedback gebe, kann man professionelles Feedback geben und sagen, hey, deswegen bin ich gegangen, ich komme mit der Kultur nicht klar oder ich verstehe die Strategien nicht. Ich muss niemanden persönlich angreifen, auch wenn ich vielleicht mit meinem Manager oder Managerin nicht wirklich klargekommen bin. Ja? Solange diese Person mich nicht öffentlich bloßgestellt hat, mich gequält hat, mich mental fertig gemacht hat oder mich körperlich verletzt hat, gibt es keinen Grund, das irgendwie so zu machen. Und das gilt auch für mich fürs Unternehmen. Aber wenn mich jemand fragt, Aini, wie war es in der Company A und ich war da nicht happy, dann werde ich dir nicht sagen, Danny, war cool. Sondern ich werde dir sagen, es war nicht gut. Aus folgenden Gründen. 1, 2, 3. Ja, das waren die Gründe. Das sind die Gründe, warum ich da gegangen bin. Und da ehrlich zu sein, hat nichts damit zu tun, dass du schlecht über das Unternehmen redest. Und ich finde, das ist auch so ein Ding, was nämlich Unternehmen gerne tun, dir dann zu sagen, ja, man redet nicht schlecht über ein Unternehmen. Und ich bedenke, ja, damit ihr einen Freifahrtschein habt oder was. Also ich kann doch den Leuten sagen, was ich empfunden habe. Am Ende musst du, Danny, so reflektiert sein und sagen, okay, das ist eine Meinung. Ich höre mir noch ein paar andere Meinungen an. Wie oft habe ich das aber schon gehabt, dass mich Leute nach einer Meinung gefragt haben, ich gesagt, also ich habe Folgendes über das Unternehmen gehört, ich habe da nicht gearbeitet, aber ich habe schon mal mit 3 Raps gesprochen, ich habe ABC gehört von jedem Rap. Und diese Person sagt mir, eigentlich ganz krass, aber genau das sind die 3 Punkte, die ich die ganze Zeit auf meiner Liste habe und sagt, das sind die Unsicherheiten. So, das heißt, hätte mir aber jeder von den anderen erzählt, läuft super, dann hätte ich der Person sagen können, ist ein geiler Laden. So, die hätte jetzt vielleicht meine Wertung und genau die andere Wertung auch, weil jeder ja behauptet, der Laden ist geil, genommen und gesagt, gut, ich fange da an und wäre komplett in der Serie gelandet. Das heißt, was ich eben sagen möchte, ist, wenn ein Unternehmen nicht gut ist, wenn eine Führungskraft nicht gut ist und wenn sogar vielleicht sogar jemand richtig scheiße zu dir ist, dann hast du sehr wohl das Recht, das auch zu kommunizieren. Ganz einfach.
Es gibt immer einen Unterschied zwischen Bashing.
Richtig.
Und zwischen einer fundierten Meinung am Ende des Tages.
Ja.
Ja, und naja, ich meine, wir sagen auch immer im Sales, disqualifizieren ist genauso wichtig wie qualifizieren. Und erwarten auch immer im Sales, dass wir die rosa-rote Brille ablegen und Sachen beim Namen nennen und sehr, sehr genau sind in dem. Und das kann man aber auch auf andere Lebensbereiche übertragen.
Ja, ja, bitte immer Fragen stellen, digging deep. Aber bei so einem Unternehmen darfst du dann keine Fragen mehr stellen. Und dann darfst du auch nicht mehr tiefer graben. Das sind dann Fragen wieder nicht erwünscht. Also ja, ja. Gehe ich mit.
Aileen, mit Blick auf die Zeit. Es neigt sich dem Ende zu. Ich würde mich übelst freuen, wenn ich noch bei euch reinkomme. Ja, yes. Dann machen wir dieses ganze Ping-Pong-Format die ganze Zeit. ist immer so cool, mit dir zu sprechen und immer wieder spannend auch. Jetzt heute war es ja eine, ich würde sagen, eine Folge, die sehr emotional ist. Ja, da hast du jetzt super coole Einblicke in dein Denken gegeben, ja, in deine Gefühlswelt. Genauso spannend, wie wenn wir mal eine Folge machen, wo wir über sales-technische Themen sprechen oder sowas. Bevor wir das jetzt hier beenden, gehören immer die letzten Sätze dir. Also was willst du noch sagen? Hast du noch einen Take?
Was will ich sagen? Du hast gerade gesagt, emotional. Ich finde, das ist eben der Punkt. Company Culture ist schon sehr emotional, weil es letztendlich immer auf die ICs geht und weil jeder sich irgendwie ausmalt, in ein Unternehmen zu starten und zu sagen, da klingt das so toll und das finde ich schön und damit identifiziere ich mich, das sind meine moralischen Vorstellungen, das scheint zu matchen. Und dann kommst du dahin und ist das nicht der Fall. Das ist emotional, ja. Und Arbeiten ist auch emotional, weil es ist eine Verbindung, es ist eine Beziehung, ja. Ich vergleiche gerne so Sales und alles Mögliche manchmal mit Daten und sowas. Und das ist aber eben auch so. Du verbringst auch sehr viel Zeit dort. Deswegen ist alles, was da passiert, eben auch emotional. Und was ich mitgeben möchte, ist eigentlich, wenn ihr wirklich in einem Unternehmen seid und merkt, hier laufen die Sachen kulturell nicht so, wie ich das möchte, dann schaut, wie krass das Einfluss auf euch hat. Ja, und wenn ihr wirklich zu dem Punkt kommt und merkt, das hat vielleicht emotional krasseren Einfluss, als es sollte, in Form von, das kann sogar mental was mit dir machen. Ja, du bist öfter krank, du hast Angst, zur Arbeit zu gehen, du hast nicht mehr die Power. Dann ist es voll fair zu sagen, egal wie lange ihr dort seid und was der Lebenslauf sagt, ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen, ich muss eine Entscheidung treffen. Denn, und das hast du vorhin gesagt, das möchte ich gerne abschließend sagen, ihr müsst am Ende des Tages immer in den Spiegel gucken können.
Boah, starke Schlussworte. Danke dir.
Ich danke dir, Dani. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.